sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht?
Ach du, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin traurig, dass unsere Disco-Veranstaltung ausfallen musste. Es kann sogar sein, dass die Buchpremiere, also ich habe zumindest mal nachgefragt, ob wir sie nicht nachholen wollen. Aber um damit gleich hier reinzuplatzen, hat ja auch keinen Zweck, drum herum zu reden. Just an dem Morgen ist mein Vater gestorben nach langer Krankheit. Und das war einfach, also the show must zwar go on, aber das war
aber so klar. Heftig muss sie dann auch nicht an ongoing. Das war natürlich klar, dass das abgesagt wird.
Ja, jetzt sehe ich dich hier in deinem Disco-Outfit, was du netterweise angezogen hast. Du hast mir auch schon die Disco-Kugel, aus der du mir Drinks, Rum-Cola serviert hättest, hast du mir auch schon gezeigt. Und vor allem wirklich dein Oberteil, es ist kein Disco-Kugel-Oberteil, es ist wirklich so. Es sieht richtig, richtig toll aus. Es ist gar nicht irgendwie so verkleidet oder hey, ich bin wie eine Disco-Kugel angezogen, sondern es sieht richtig cool aus und ich finde es wirklich toll, dass es sind ja so Glitzereien im Grunde genommen. Es hat wirklich auch so was richtig 70er-Jahre-mäßiges, richtig toll.
Ich hätte richtig heftig geglitzert. Ich habe auch noch Glitzerschuhe und alles. Also ich war voll ausgestattet, auch weil ich darauf vorbereitet war, dass du wahrscheinlich eher nicht ein Glitzer-Outfit anhaben würdest. Und dann dachte ich, es ist doch so eine schöne Dualität auf der Bühne.
Ich kann dir sagen, was ich angehabt hätte. Ich habe nämlich tatsächlich am Abend vorher mit meiner Tochter auch eine kleine Modenschau oder sagen wir so, sie hat mir bei der Outfit-Auswahl geholfen, hat mich beraten. Ich hätte einen schwarzen Anzug und ein rosafarbenes Hemd mit relativ großem Kragen und dazu passend, erstaunlicherweise muss man sagen, zu diesem Rosa, was wirklich ein kräftiges Rosa ist, passend, eine orange-rote Krawatte getragen und es sah auch schon echt ganz schön gut aus.
Okay, wow. Es ist echt erschreckend. Also ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt, so nach Outfits und immer mit dem Stichwort Disco und so weiter, wie extrem viele Afro-Perücken, die eindeutig als Faschingskostüm für weiße Menschen man dann doch noch im Internet findet, wenn man nach sowas sucht. Das ist schon erschütternd.
Was ja auch tatsächlich in dem Roman Disco sozusagen auftaucht, weil schon in der Erzählzeit in den 70er Jahren tauchen diese Perücken auf und dann ja tatsächlich auch nochmal gegen Ende auf einer Disco-Revival-slash-Bad-Taste-Party oder so. Und es ist wirklich, man hat wirklich das Gefühl, oh mein Gott, die Welt hat sich so verändert, aber sie ist in vielen von diesen Ressentiment-Klischee-Taschen noch ganz schön eingekrustet.
Ja, das stimmt.
Es ist schade, dass wir die Veranstaltung absagen oder verschieben mussten, aber wir können auf alle Fälle ankündigen und ich finde, man kann sich das auch wirklich schon mal vormerken.
Ja.
Karten gibt es, glaube ich, noch nicht. Wir haben zwei Veranstaltungen im Juni, die stattfinden, die wir zusammen machen, und zwar am 3. Juni. Das ist, korrigier mich, ein Dienstag. Und am 3. Juni werden wir in der Lettretage abends wieder einen Live-Podcast, die große Sexy und Bodenständig Schreibtipp-Show, machen.
Ja, genau, in der Lettretage in Berlin. Und da wird man bestimmt demnächst Karten kaufen können. Und wir freuen uns, wenn ihr da kommt. Und der zweite Termin ist am 24. Juni, meine...
Yes, drei Wochen später. Man kann quasi sitzen bleiben.
Man kann sitzen bleiben, nicht in der Lettretage, sondern...
Stimmt, man muss rübergehen.
Man muss rüber zu Dussmann gehen in Berlin, weil da die Buchpremiere von meinem Kolumnenband stattfindet. Alles muss man selber falsch machen. Und du moderierst, was mich total
ich
freut.
Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich darauf auch wirklich sehr.
Ja, du als mein Kolumnen... Vorbild, Godfather und so weiter. Ja, doch. Es ist die Wahrheit. Aber genug von mir. Wir reden heute über dein Buch. Auch wenn dir das nicht passt, wenn wir immer nur über dich reden. Aber heute wird es passieren.
Ich bin es einfach nicht gewöhnt.
Ja, ich weiß. Möchtest du kurz zusammenfassen, worum es geht in dem Buch, oder soll ich das machen? Weil auf der Bühne hätte ich das gemacht, weil sich das so gehört. Aber du kannst es auch selber tun.
Lass mich mal hören. Ich bin gespannt. Ich freue mich, wenn du das Buch zusammenfasst.
Ich soll das Buch zusammenfassen. Okay, das mache ich.
Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt.
Ja. Also es was das Tolle an dem Buch ist, ist, dass es ja quasi die Sexiness der Münchner Disco-Szene der 70er Jahre und freundlich ausgedrückt die Bodenständigkeit der norddeutschen Provinz quasi in einem Werk zusammenfasst, vereint oder so den Bogen aufspannt, weil dort in der norddeutschen Provinz lebt Beke, 14 Jahre alt, mit ihren beiden jüngeren Schwestern und ihre Mutter stirbt und der Vater ist überhaupt nicht zu gebrauchen, der liegt betrunken auf dem Sofa. Und dann gibt's noch eine Nazi-Großmutter und es gibt den großen Bruder, Gerald, der hat sich aber 2 Jahre vorher aus dem Staub gemacht nach München, um da Disco-Produzent zu werden. Und weil Beke findet, dass der sich jetzt bitte mal kümmern soll, haut sie ab und fährt alleine nach München, um dort ihren Bruder zu suchen und ihn zurückzuholen. Und dann passieren abgefahrene Dinge. Das war jetzt richtig schlecht zusammengefasst, merke ich.
Nee, das war überhaupt nicht. Das hast du super zusammengefasst. Ich habe nur so ein bisschen ehrfürchtig noch gewartet, sozusagen darauf.
Okay. Was jetzt,
ja, hervorragend.
Genau, also und Beke muss sich da in den Münchner Diskotheken tummeln, um ihren Bruder zu finden, der aber auch verschwunden ist, weil er ein bisschen in Schwierigkeiten geraten ist. Und sie hat Hilfe, denn sie hat im Zug nach München hat sie ein paar junge Studenten kennengelernt, Studentinnen, die sie mitnehmen, weil man ja normalerweise als 14-Jährige nicht einfach so in die Disco kommt und die sie so unter ihre Fittiche nehmen und gemeinsam suchen sie also Gerald, in München genannt Jerry, den Disco-Produzenten. Ja, und das ist wieder mal ein richtig, richtig tolles Buch geworden.
Ja, das ist lieb, dass du das sagst. Das freut mich.
Ich möchte gleich mit der handwerklichen Frage anfangen. Und zwar erzählt uns diese ganze Geschichte ja Beke, aber als 65-jährige Beke, also viele, viele Jahre später. Ja. Und zwar in Form eines Briefes an ihren älteren Bruder. Warum hast du diese Geschichte als Brief erzählt? Und warum hast du zum ersten Mal, glaube ich, einen Ich-Erzähler damit oder eine Ich-Erzählerin damit gewählt als Erzählform? Das war ja für dich auch neu.
Ja, ich habe tatsächlich ursprünglich das Buch gepitcht als ein sozusagen, ja, auch so ein bisschen angeregt durch diesen klassischen Fernsehserienplot, wo immer so historische Ereignisse und vor allem auch so kulturelle Epochen oder so als Geschichten von Konflikten zwischen Leuten erzählt werden. Und ich hatte ursprünglich eine Geschichte gepitcht. München war in den 70er Jahren extrem wichtig für die Disco-Ära und es gab so, tatsächlich hat es halt so eine ganz große internationale Bedeutung, weil in München zwar einerseits so dieser amerikanische Disco-Sound aufgenommen worden ist mit sehr viel so Streichern und Bläsern und so weiter, und dann aber in München dieser Disco-Sound mit Hilfe von zum Beispiel Giorgio Moroder, der aus Südtirol nach München gekommen ist als junger Mann, das Ganze so als Synthesizer-Sound wirklich extrem internationalisiert wurde, extrem erfolgreich wurde. Und ich hatte mir so eine Geschichte vorgestellt, wie da so zwei Disco-Produzenten miteinander konkurrieren und es halt so richtig so Intrigen gibt und es einfach letztendlich darum geht, wie zwei Produzenten versuchen, den Disco-Sound zu definieren. Also schon so ein bisschen so ein, in Anführungszeichen, Künstlerroman, aber natürlich auch, wie beide versuchen, dann schon eher eigentlich so eine klassische Erfolgserzählung, damit irgendwie reich zu werden und irgendwelche Löcher in sich selbst, in ihrer Psyche und in ihrer Geschichte oder was auch immer zu stopfen. Und auf der Grundlage dieses Exposés habe ich auch den Vertrag gemacht für das Buch. Und ich glaube, es gab auch eine Leseprobe. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich genau das ist, was ich halt nicht so gerne erzähle und worüber ich hier auch schon hin und wieder gesprochen habe, nämlich dieses doch sehr so, ja, konfliktbasierte und dann aber eben auch auf eine bestimmte Art. Ja, eine Person will das eine, die andere Person will das Gegenteil, beide wollen eigentlich das Gleiche, brauchen aber was völlig anderes. Das dann so auf der Grundlage davon zu erzählen, dass man über Musik, die man ja aber die ganze Zeit gar nicht hört, das ist mir extrem schwer gefallen und ich habe dann gedacht, es muss eigentlich so eine Suche sein, nämlich dass jemand nach München geht und seinen Bruder oder seine Schwester sucht. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann relativ früh gedacht, das wäre sicherlich nochmal eine völlig andere Erfahrung, ob das eine 14-jährige, 15-jähriges Mädchen oder ein 14, 15-jähriger Junge erlebt, Anfang der 70er Jahre. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade in die Architektin mit Otto über einen 18, 19-jährigen Jungen geschrieben hatte und dann so das Gefühl hatte, nee, es wird einfach jetzt, ich rede jetzt wirklich rein vom Handwerklichen. Dieser erste Konflikt war mir zu wenig interessant für mich selbst. Ich hatte Angst, dass ich da nicht durchhalten kann. Nochmal einen jugendlichen Jungen zu schreiben, da hatte ich Angst, dass mir das echt schwerfällt, das von Otto Bretz aus Die Architektin abzugrenzen, und einfach wieder die gleiche Figur zu schreiben. Und dann habe ich auch gedacht, naja, und was auch so die Herausforderungen angeht, also gerade auch so den Sexismus der Zeit und auch die Art, wie man von außen wahrgenommen wird und so, das ist natürlich eine viel größere Herausforderung für eine 14-Jährige und dadurch vielleicht auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ehrlicher, aber vielleicht ein bisschen wahrhaftiger, diese Perspektive zu wählen. Und dann habe ich aber gedacht, ich kann jetzt schlecht so von außen in der dritten Person über eine 14-Jährige schreiben. Das fand ich dann plötzlich, da hatte ich das Gefühl, das wird creepy. Und dann habe ich mich so in diese, wurde mir auch irgendwann klar, dass es eigentlich so eine Geschichte ist, die vielleicht nochmal durch so eine Distanz paradoxerweise eine größere Nähe bekommt, wenn einem das jemand erzählt, dem es wirklich wichtig ist, das 40 Jahre später nochmal alles ganz genau zu erzählen. Also jemand, der wirklich einen Grund hat, 50 Jahre sogar, jemand, der eine Dringlichkeit hat, die über 50 Jahre gehalten hat. Und das fand ich dann eigentlich interessant. Und dadurch ist diese etwas entfernte, aber ich finde irgendwie gerade dadurch sehr nahe Erzählperspektiven-Idee entstanden. Und Alina, ganz ehrlich, auch deshalb, weil ich beim Schreiben dann doch irgendwann gemerkt habe, dass diese Themen, um die es darum geht, also Beke ist ja sozusagen die, die sich um alles kümmern muss, alle erwarten, dass sie das irgendwie unausgesprochen regelt. Das ist so diese Rolle, die ihr in dieser Familie da zugewachsen ist. Und sie fühlt sich im Stich gelassen und das erfüllt sie mit einer großen Wut, die, glaube ich, auch im Laufe des Buches immer deutlicher wird. Das heißt, sie kann gar nicht so sehr trauern, sondern sie ist vor allem von Wut erfüllt. Und das, ich habe im Laufe des Buches gemerkt, boah, das sind auch so Empfindungen und auch biografische Empfindungen, die sind mir extrem nah und es ist echt gut, dass es so doppelt von mir sozusagen entfernt ist. Also es war einerseits, habe ich es mir handwerklich, finde ich, einfacher gemacht und andererseits war es auch ein Schutzschild.
Ich hatte noch zwei andere Vermutungen, da kannst du jetzt mal sagen, ob die stimmen oder nicht. Ich, meine Vermutung war, das ist natürlich auch dadurch, dass Beke sich ehrlich gesagt gar nicht so sehr interessiert für Disco-Musik, also sie kann damit eigentlich gar nichts anfangen, dass du dadurch quasi dieses Expertentum so ein bisschen von dir weghalten konntest. Also, dass halt Beke immer gut sagen konnte, naja, dann ist das und das passiert, aber so genau weiß ich das halt auch nicht. Oder, sodass man nicht in diesen, so Leute, jetzt erkläre ich euch mal ein bisschen was über Musik-Sound verfällt. Und so ein Brief, beziehungsweise die Ich-Perspektive, zwingt einen ja auch zu ein bisschen mehr Knappheit. Und du hattest ja eigentlich immer vor, mal ein Buch zu schreiben, das nicht so lang ist. Und das ist dir in diesem Fall auch gelungen. Denn es ist tatsächlich, glaube ich, einer deiner kürzeren Romane, oder? Oder stimmt das, hast du das gar nicht? War das gar nicht Teil der Überlegung?
Interessant, dass du das sagst. Ich hatte eher tatsächlich Angst, dass es durch die Ich-Perspektive vielleicht wieder so ein bisschen ausufern wird, weil ich so im Hinterkopf habe, dass man mit der dass bei der Ich-Perspektive die Gefahr eigentlich größer ist, dass sozusagen die Erzählstimme die Kontrolle übernimmt und dass man sich dann so ein bisschen anfängt zu verzetteln. Aber das in dem Fall hast du recht, das hat total gut funktioniert, weil Beke, die Erzählerin, halt auch wirklich jemand ist, die gerne viele Sachen und vielleicht auch Sachen, die für sie unangenehm sind, weglassen will und die wirklich nur das erzählt, was für sie wichtig ist und wovon sie glaubt, dass sie damit ihren Bruder, dem sie das 50 Jahre später in einem langen Mail-Anhang erzählt, sie erzählt halt das, wovon sie glaubt, dass sie ihn damit irgendwie beeindrucken oder in ihrem Sinne beeinflussen kann. Und du hast recht, darüber habe ich bewusst gar nicht nachgedacht, aber wenn ich es getan hätte, wäre das auf alle Fälle ein Grund gewesen. Stimmt, absolut. Und ich bin super, super froh, ursprünglich das Manuskript hatte wirklich kaum 200 Seiten und dann habe ich doch noch den Hinweis bekommen, dass mehr, also doch etwas mehr Disco slash vielleicht auch etwas mehr Expertentum und tatsächlich auch noch ein längeres Ende. Also ich hatte wirklich ein relativ abruptes Ende, wo auch dann meine Frau dachte, ich hätte ihr nur die erste Hälfte des Buches zum Lesen gegeben. Und als mir das klar wurde, habe ich gedacht, okay, ich muss vielleicht doch noch 40, 50 Seiten schreiben. Aber du hast recht, es hat auf alle Fälle, hat es geholfen, ja, stimmt.
Das Buch fängt ja damit an, dass die 65-jährige Beke in ihrem Auto, sie arbeitet bei einem Pflegedienst und fährt dann mit dem Auto so über die Dörfer. Und sie hört Oldie-Radio und hört, wartet immer so ein bisschen drauf und hört dann den einen großen Hit, den Jerry hatte, Dance Into My Love. Den gibt's natürlich nicht wirklich. Ich habe ihn trotzdem irgendwie sofort im Ohr, obwohl das natürlich ein fiktiver Song ist. du auch? Weißt du, wie der klingt?
Lustig, dass du das, nee, überhaupt, nee. Eigentlich nicht.
Ich habe mich natürlich so ein bisschen durch deine Playlist, die wir vielleicht auch mit in die Shownotes packen, gehört und überhaupt so ein paar von diesen Disco-Klassikern, wo man quasi Munich-Sound drüber schreiben würde. Und ich finde es total interessant, wie optimistisch das alles klingt. Also wie futuristisch optimistisch, wenn man überlegt, wie die 80er Jahre dann mit diesem ja eher düsteren Synthesizer-Sound irgendwie so eine ganz andere Stimmung verbreiten und wie dafür, dass der Zweite Weltkrieg ja echt noch gar nicht so lange her war, also halt so lange wie von uns die 90er, wie viel Optimismus da so und Zukunftsglauben da irgendwie drin steckt. Wie erklärst du dir das?
Es geht mir hundertprozentig genauso und ich kann es nicht, also das war definitiv auch das, was mich als Kind an dieser Musik sehr angesprochen hat. Also ich habe diese Musik erstens als sehr anders so zu diesem Schlager und ja, vielleicht auch so, Beatles waren mir schon auch ein bisschen vertraut, so mit 6, 7, 8 Jahren, Mitte der 70er Jahre. Aber meistens lief halt, wenn bei uns mal irgendwie Radio lief oder wenn ich im Supermarkt war oder so, ich weiß, bei Woolworths lief, glaube ich, Musik, dann war das eher so Schlagermusik und so weiter. Und dass diese Disco-Musik so eine sehnsuchtsvoll optimistische Aufbruchsstimmung hat und so eine Ausgelassenheit, die wahrscheinlich auch teilweise mit Kokain und so weiter zu erklären ist. Aber das hat mich als Kind extrem fasziniert und ich hatte wirklich so das Gefühl, das ist für mich so der Verheißungssound auch so zum Erwachsenwerden. Und ich vermute, also ja, das ist auch Disco ist wieder eigentlich so wie die Architektin und im Grunde genommen auch noch selbst Treue Seelen, was Mitte der 80er Jahre spielt. Es ist echt ein Nachkriegsroman, weil die Nachkriegszeit nicht nur, wie du gesagt hast, chronologisch noch gar nicht lange her, sondern weil die Leute auch biografisch und von ihren Lebensumständen noch so in der Nachkriegszeit verhaftet sind. Und ich glaube, dass die Disco-Musik damals diesen großen Zauber nicht nur auf mich als Kind, sondern auch auf viele Menschen ausgeübt hat, weil sie eben wirklich so echt so eine ganz, ganz offensive Einladung zur Weltflucht, zum Eskapismus und so ein Versprechen einfach von so einer Sorglosigkeit und so einer Leichtigkeit und so einem überirdisch glitzernden Weltraum schwerelosartigen war, was eben wirklich mit der Realität, die in dem Buch ja, wie du gesagt hast, sexy und bodenständig, sowohl in dieser norddeutschen Tiefebene als ja schon auch in der Art, wie Beke München wahrnimmt. Das ist natürlich eine komplette Gegenwelt zu dieser Disco-Welt und umgekehrt.
Hast du Lieblingslieder gehabt als Kind? Kannst du dich so an so ein Erweckungserlebnis erinnern, was Disco betrifft?
Ja, hundertprozentig. Also ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal bei Woolworths am Teltower Damm Fly Robin Fly gehört habe.
Oh, ich bin neulich mit dem Auto vorbeigefahren und ich habe es quasi, ich habe es gefühlt, wie du, der kleine
Till. Das Gebäude sieht auch von außen fast so aus wie so eine 70, ich weiß auch nicht. Also es ist lustig, weil es hat zum Teltower Damm hat es so eine Nazi-Fassade und zur zur Berliner Straße hat es so eine 70er Jahre Zweckbau-Fassade, die eigentlich auch ein bisschen an eine Disco erinnert. Und ich kann mich halt wirklich daran erinnern, wie dich das, es waren für mich wirklich Sphärenklänge. Es war komplett unvertraut. Bei uns gab es sowas zu Hause überhaupt nicht. Bei uns wurde nur, meine Eltern haben wirklich gar keine Popmusik gehört. Es wurde nur Klassik gehört. Und für mich war diese, Musik wirklich, wie wenn halt ein Kind, was immer nur ungezuckerte Dinkelkekse essen durfte, plötzlich irgendwie
zum ersten Mal einen Brownie kriegt, ja.
Sein erstes Rider oder seine erste blau gefärbte Zuckerwatte bekommt. Ich war wirklich total high davon und habe dann danach auch tatsächlich das halt selber im Radio diese Musik gesucht und habe dann später, also meine allererste Single, die ich mit 5 bekommen habe, war Theo, wir fahren nach Lodz. Das war halt irgendwie auch so total klassisch einfach.
Aber auch so begeistert, voller Aufbruchsstimmung. Einfach so ein gut gelauntes Lied.
Ein Hammerbrett, total. Ja. Und dann bin ich halt total auf Baccarat abgefahren. Also Fly Robin Fly war schon wirklich so ein echt, das war halt so überirdisch. Aber bei Baccarat, ich habe auch definitiv, war das auch so, waren diese beiden Ladies von Baccarat waren auch wirklich mein erster richtig brutaler Crush so mit 8 Jahren oder so. Und ich habe, wenn ich mir das jetzt nochmal anhöre, Yes Sir, I Can Boogie. Ich meine, die ersten 90 Sekunden bestehen, glaube ich, nur aus so einem präorgiastischen, lasziven Stöhnen. Also es sind eigentlich nur wirklich, also was Donna Summer so total revolutionär und toll und irgendwie auch so grenzüberschreitend gemacht hat, haben die dann so total kommerzialisiert, so voll so ein bisschen so abgefuckt, so 90 Sekunden rumgestöhnt und dann geht dieser Song los. Das war die erste Single, die ich mir wirklich selber gekauft oder ja, die ich mir selber gekauft habe. Ja. Also ich war schon, es war ein Versprechen von einer anderen, größeren, schöneren und besseren Welt und ich glaube, das ist ein super Zeitgeist-Thema der 70er Jahre gewesen.
Ich habe, es gibt ja dann im Buch ein paar Szenen, die in einem dieser berühmten Münchner Studios spielen, wo halt diese ganzen Hits dann aufgenommen werden.
Ja.
Auf der Suche nach Jerry, der da aber auch nicht auftaucht, weil er sich vor dem Graf versteckt. Ist das sozusagen eine Anspielung auf Giorgio Moroder oder nicht wirklich?
Ja, so ein bisschen schon, weil der, also es gibt in der Literatur aus der damaligen Zeit geht es immer sehr viel um den, ist lustig, dass die das in den 70er Jahren schon so genannt haben. Also Giorgio Moroder hatte einen Schnauzbart, den in meiner Wahrnehmung oder in meiner Vorstellung alle Männer bis 1977 weltweit und insbesondere auch in Deutschland und vor allem in München hatten. Aber seiner muss so spezifisch gewesen sein, dass schon in den Biografien und in den Texten über die Zeit von so einem Pornobart die Rede ist. Und im Buch wird er dann halt Graf wegen Pornograf und so weiter genannt. Und er ist halt einfach, also er ist im Grunde genommen, sind Donna Summer und er historisch die Figuren, die dann eben die Idee hatten und die handwerklichen Fähigkeiten und die künstlerische Vision, Sound und Gesang, den Disco-Song in die Welt der Synthesizer zu überführen und Rhythmus und Harmonik wirklich mit einem Synthesizer zu machen und nicht mehr mit Streichern und Bläsern und dadurch halt plötzlich nochmal so eine Explosion von Modernität herbeizuführen. Und das hat so eine musikhistorische, pophistorische Bedeutung, von der ich dann aber, das führt jetzt zum Anfang wieder zurück, halt irgendwann gemerkt habe, ja, das alleine, das interessiert mich irgendwie und vielleicht ein paar Nerds, aber darüber jetzt nur so einen Roman zu schreiben, wo zwei Leute immer darum streiten, wer als erster die Synthesizer-Sequenz so gemacht hat, dass es für einen Disco-Song getaugt hat, das wäre doch ein bisschen, das wäre irgendwie nicht so richtig gegangen.
Ich war überrascht, wie störanfällig diese Technik war. Also, dass man diese Synthesizer wirklich alle 20 Sekunden irgendwie neu stimmen musste und immer nur so ganz kurze Tracks und so. Naja, das
Guck mal, das hätte dich doch fasziniert, oder? Vielleicht doch. Muss ich das.
Und was, aber das sind jetzt wirklich alles Sachen, die ich halt einfach nochmal so schnell gegoogelt habe, um irgendwie so tun zu können, als hätte ich Ahnung von Disco-Musik. Noch ein Fakt war, dass dieser große Donna Summer Hit I Feel Love, der so quasi absolut ikonisch ist auch für diese Disco Zeit, dass der eigentlich nur eine B-Seite auf einer Single war und auf der A-Seite war der Song Can't We Just Sit Down and Talk It Over, was echt so eine ganz klassische Schnulze ist und dann auf der B-Seite halt dieses Brett. Also so ganz sicher waren sie sich offensichtlich auch nicht, ob das den kommerziellen Erfolg haben wird, den es dann ja hatte.
Und da, der ist halt wirklich dann auch erst offensichtlich geworden oder der hat sich erst abgezeichnet, als dann diese B-Seite von DJs in Discos tatsächlich in den Räumen gespielt worden ist und die halt gemerkt haben und sicherlich auch vor der Zeugenschaft sozusagen von Menschen von Plattenfirmen, was diese Musik für eine unglaubliche, gerade dieser Song mit dieser Synthesizer-Sequenz da am Anfang, was das für eine unglaubliche Wirkung auf die Leute hat. Also die Leute, wie es dann immer so schön heißt, die Tanzfläche gestürmt haben. Und es gibt ja so ein bisschen so eine tragische Szene eigentlich in dem Buch, wo Jerry, glaube ich, mit seinem Track so das Gleiche sich erhofft. Das ist dann sozusagen so spiegelbildlich, diese historisch überlieferte Realität im Roman, weil als er zum ersten Mal den Remix von Dance Into My Love da irgendwie dem DJ unterjubelt, leert sich dann eher die Tanzfläche. Und Beke versucht es dann rauszureißen. Aber
Beke ist ja, also sie findet ja ihren Bruder im Studio nicht, also sie muss rein in die Disco und sie wird dann von diesen älteren Studenten, die sie aufgenommen
von
haben,
und ihren Freundinnen, da,
wird,
ja,
sie,
genau,
wird sie ein bisschen aufgestylt, damit sie also am Türsteher vorbeikommt. Und zwar wird sie zum Girl gemacht, also aus Beke wird Becky. Und sie wird also aufgerüscht und geschminkt und angezogen und zurechtgezupft. Was ist ein Girl? Oder was war ein Girl? Was genau war das? Erklär mal, Onkel Till.
Ich gehe ja ganz selten ins Museum, Alena. Nicht so wie du. Du machst ja jedes Wochenende irgendwie so ein, entweder in die Natur oder so einen Bildungsausflug,
genau,
auch mit deinen Kindern.
Ganz genau.
Und ich war vor vielen Jahren, war ich mal in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe und da war eine Ausstellung über die Zeitschrift Twen, die ja so Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre extrem
stilbildend war.
Ja, Stil, genau. Und auch, glaube ich, so eine bestimmte, also schon tatsächlich eine gute historische Quelle ist, weil sie so überzeichnet zeigt, wie die Leute sich selber damals gerne gesehen hätten, und zwar die Männer, sich selbst und die Frauen, muss man, glaube ich, sagen. Und ich habe es mir auch angeguckt, weil, ich weiß nicht, als wir beide in der Zeitschriftenwelt gearbeitet haben, einem doch immer so erklärt wurde, oh ja, und damals in der Twen, da haben die das so und so gemacht und man muss vielleicht auch mal machen wie in der Twen und so. Und ich fand das total faszinierend, weil die Zwaschen, es stimmt schon, also die Themen waren teilweise wirklich relativ modern, also auch wieder so Sachen, die, ja, die vielleicht sogar so vor 10, 15 Jahren uns auch so beschäftigt haben, so erwachsen werden, nicht erwachsen werden wollen. Aber vor allem die ganze Zeit, immer wenn es um Frauen ging, war von Girls die Rede. Also es war immer so, so ticken die neuen Girls, die Girls, wer sind sie und was wollen sie? Wie man die Girls aber verstehst du, nicht so auf Bravo-Art, sondern es war wirklich so, es war wie so ein drittes Gender sozusagen, was entstanden war. Also im Grunde genommen aber auch schon so die als, also ich habe so wahrgenommen, als ich mir diese Zeitschriften da angeguckt habe, die Frau in der Gesellschaft, der irgendwie erklärt und verkauft wird, dass sie selbstbestimmt ist, aber die eigentlich
aber
doch
auch sehr
so
verfügbar.
Als, genau, als Ware total kommodifiziert, verfügbar und so weiter. Und ich habe diesen Twen-Bezug auch eingebaut, aber das ist für mich, da hat sich mir das festgesetzt. Und als letztendlich machen die Freundinnen oder die älteren Verbündeten, zeitweise Verbündeten von Beke machen nichts anderes, als ihren kurzen Rock und ein ärmelloses Top anzuziehen und ihr die Haare hoch zu föhnen und sie zu schminken und sie auf hochhackige Schuhe zu stellen, was Beke alles total furchtbar findet. Aber sie machen sie damit aber im Sinne dieses Zeitbildes halt auch zum Girl.
Zum Girl. Es gibt so ein paar Stellen, wo einer von den jungen Männern, die da dazugehören zu dieser Clique, Beke so ein bisschen bedrängt, ziemlich eklig. Und ich fand es total interessant, wie du ihre Rückschau darauf beschreibst, also wie sie als erwachsene Frau sich an diese Zeit erinnert, da konnte ich total dran anknüpfen, an dieses, ja, das schon irgendwie wahrnehmen und das auch irgendwie sich dran erinnern, dass das irgendwie nicht gut war, aber es irgendwie so wegrationiert. Also so, naja, so war das halt damals. War jetzt irgendwie auch keine große Sache. Ja. Das fand ich toll. Ja, also fand ich toll, wie du das eingefangen hast, weil da, glaube ich, sehr viele dran anknüpfen können an dieses merkwürdige Gefühl, zwar zu wissen, nein, es war voll nicht in Ordnung, aber sie ist gleichzeitig auf eine Art irgendwie auch schön zu reden. Also nicht schön zu reden, aber harmloser zu erzählen, als es vielleicht in Wahrheit ist.
Ja, das ist komisch, weil das ja bei Beke eigentlich schon so ist, dass sie mit dieser Selbstauskunft und mit diesem Bekenntnis schon auch so das Mitgefühl ihres Bruders verursachen will. Mhm. Aber das ist dann irgendwie, also diese Quelle eigentlich wirklich zu erzählen, wie scheiße das für sie war und wie unwohl sie sich da gefühlt und wie bedroht sie sich vielleicht auch gefühlt hat, das ist für sie ja durch ihre Persönlichkeit, aber vielleicht auch durch die Generationenprägung unerreichbar sozusagen.
Mhm. Warst du eigentlich eine Disco-Maus? Bist du gerne in die Disco gegangen?
Ich bin zu Recherchezwecken vor 2 Jahren zum ersten Mal in die Disco gegangen.
Wo war? Erzähl. Was hast du mir? Wieso war ich nicht dabei? Wieso weiß ich nichts davon?
Das war ein Witz. Was willst du? Also ich war schon mal, ich war nicht in den 70er Jahren in der Disco, weil ich Ende der 70er Jahre nicht mal 10 Jahre alt war. Ich war auch nicht in München Ende der 80er Jahre, als ich selber ein Jahr in München gelebt habe, war ich auch nicht in der Disco, weil da schon die Disco so total in dieses Komplette, was ich glaube ich Anfang, Mitte der 70er Jahre noch nicht so richtig abgezeichnet hat, so in dieses komplette Schnösel, Popper, Schickeria-Ding abgekippt war und niemand von uns JournalistenschülerInnen hätte sich leisten können, ins P1 zu gehen oder so. Also wir hatten das Geld überhaupt nicht. Und ich bin dann ich habe relativ deutliche Erinnerungen natürlich an das Far Out.
Oh ja, da war ich auch.
Genau, die legendäre Backwaren-Disco am
Kudamm.
Am Kurfürstendamm. Und das ist, glaube ich, so am ehesten, also ich meine, später in den 90er Jahren, das ist ja dann diese Clubs und diese Clubkultur und so weiter. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, das Far Out war am ehesten so die klassische Disco. Ja. Also mit in meiner Erinnerung auch tatsächlich beleuchtetem Boden und mit auch so irgendwie alles schon relativ klassisch aufgebaut und auch mit diesem, was kommt im Buch nicht vor, weil es glaube ich Anfang der 70er Jahre nicht gab, aber da wurde ja dann, ich weiß nicht mehr, ob um 22 Uhr oder um 24 Uhr, ich glaube sogar um 22 Uhr wurde ja so ganz brutal kurz das Licht so geknipst oder so geflackert und dann kam die Durchsage, dass alle, die noch nicht 18 sind,
ich war nämlich mit 16 auf Berlin-Besuch bei meinem Onkel damals, ich war mit meiner Freundin im Far-Out und uns hat es betroffen.
Ja, da musste man so einen Walk of Shame antreten, genau. Weil vorher war man ja alterslos sozusagen, weißt du? Und dann plötzlich.
Ja, dann, und was natürlich, was für uns, weil wir natürlich auch noch nicht so wahnsinnig selbstbewusst waren, beim Tanzen echt gestresst hat, da war, dass es einfach nicht dunkel genug war. Also es war schon echt verdammt hell im V.O.
Total, das stimmt. Warum eigentlich? Das weiß ich auch nicht genau. Ja, weil halt
Leute waren, die gesehen werden wollten. Wir wollten eher nicht gesehen werden. Also schon gesehen werden, aber nicht so deutlich gesehen werden, sagen wir mal so.
Und ist es eine zutreffende Erinnerung oder ist es jetzt auch einfach durch meine Recherchen hat sich das alles so überlagert, weil ich dann auch wirklich eine ganze Menge Filme und YouTube-Videos und alles Mögliche geguckt habe? Hatte das Far Out so einen Tanzboden, der von unten auch geleuchtet hat?
Erinnere ich mich nicht mehr. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass da immer eine ganze Menge halt so Backwaren-Leute waren, die halt da barfuß auch irgendwie rumgetanzt sind.
Ja, das wollte ich auch nicht, sowas wollte ich nicht ins Buch schreiben. Das ist mir zu unhygienisch, nee. Das sage ich dir ganz ehrlich.
Also in deiner Disco-Szene wird sehr ekstatisch getanzt, aber nicht von Beke. Beke tanzt nicht. Die
Einmal tanzt sie dann ja doch, aber...
Ja, aber, aber nicht so, also so richtig packen tut sie das nicht, oder?
Das ist nee, Beke, war. Also ja, und Beke, das ist ganz interessant, das ist mir aber erst später so klar geworden. Also ich habe mich ja relativ lange tatsächlich so als Leser und dann auch in... ein, zwei Texten mit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und mit Christiane F. als literarische Figur im Grunde genommen beschäftigt. Und es ist ja eigentlich auch, also es sind ja Bücher über ein sogar noch etwas, zu dem Zeitpunkt noch etwas jüngeres Kind, Mädchen, was aber halt immer in die Disco Sound geht in Berlin, die in die Architektin eine Rolle spielt. Und die aber halt, wie mir dann aufgefallen ist, ist eigentlich, also ich rede jetzt nur von der in Anführungszeichen Kunstfigur oder von der literarischen, autofiktionalen Figur Christiane F. Beke ist wirklich ein Beke ist wirklich das totale Gegenbild. Beke ist halt wirklich, Beke beobachtet gerne Vögel und geht gerne angeln und hätte auch fast die Kreismeisterschaften gewonnen, und zwar altersübergreifend. Und Beke interessiert sich nicht für Tanzen, findet die Disco-Musik etwas zu süßlich, die ist ihr auch etwas wirklich zu unangenehm, die findet die eigentlich ein bisschen kindisch. Mhm. Und Beke hat auch keine Antennen zum Beispiel für den Drogenkonsum, und das wäre für sie irgendwie nicht, das wäre für sie nicht interessant. Also Beke ist wirklich so richtig, ja, so eine Anti-Christiane F. eigentlich.
Ja.
Ich hab mich tatsächlich irgendwann auch gefragt, warum ich zum Beispiel keine Drogenszene in dem Buch drin habe oder keine Drogenszene nennen, weil das natürlich schon auch eine Rolle gespielt hat. Sie beobachtet es dann zwar auch, dass da Bereiche es für die Dealer gibt und so weiter, aber ich glaube, es interessiert sie nicht, und ich wollte da einfach auch so ein vielleicht ein Klischee vermeiden, und ich glaube schon, dass es auch ein wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit ist, dass sie sich nach einer Realität und nach einem Halt in der Realität und gar nicht nach einer Alternative zur Realität
und nach Entrückung sehnt.
Ja,
anders genau. Als ihr großer Bruder, der sozusagen für sich den Weg gewählt hat, diesen ganzen Familienkram hinter sich zu lassen und halt abzuhauen und da sein Glück zu finden.
Ja, und da habe ich natürlich dir auch irgendwie nachgeeifert. Also ich finde jetzt nicht, gut, es wird immer wieder gesagt, dass du durch deine Familiengeschichte inspiriert worden bist, einen Familienroman zu schreiben und so weiter. Ich sehe jetzt junge Frau, und bei euch, ich benutze nur die Kurzform, Fans wissen, worum es geht. Ich finde gar nicht, dass es jetzt in erster Linie Familienromane sind, aber natürlich gibt es irgendwie dieses Genre, wenn man sich mit der Vergangenheit einer Familie beschäftigt. Und das war interessant, weil in dem Moment, wo mir klar war, das wird eine Schwester, die ihrem Bruder nochmal erzählt, wie scheiße das alles ist und wie scheiße das damals für sie war, dass sie sich auf die Suche nach ihm machen musste und dass er nicht von sich irgendwie nach Hause gekommen ist, da ist mir dann irgendwie auch klar geworden, oh wow, man kann eigentlich so eine Geschwistergeschichte gar nicht erzählen, ohne auch so eine Familiengeschichte zu erzählen. Und das war für mich echt eine neue und auch eine interessante Erfahrung. Und ich bewundere dich, wie gut du das kannst.
Ach komm, das sagst du doch zu jeder
Familiengeschichten-Autorin.
Nee, aber hast du jetzt Blut geleckt? Willst du jetzt weiter Familiengeschichten schreiben? Schon ein bisschen, oder? Komm.
Nee, ich habe natürlich auch wieder gemerkt, dass mein großes Problem ist, dass ich einfach mich nicht richtig gut einlassen kann auf die Sache, und dass ich dann auch so gedacht habe, hey, weißt du was, irgendwie, wir machen jetzt nicht ein Familiengeheimnis, sondern wir machen zwei oder drei, weil es musste jetzt auch irgendwie auch, es gibt leider zu viele Sachen, zu denen ich ein gespaltenes Verhältnis habe und über die ich dann vielleicht auch zu lange, die ich zerdenke und ich weiß nicht genau, ob ich das hier gemacht habe oder nicht. Ja.
Also ich weiß, dass du eigentlich ursprünglich die Idee hattest, dass wir auf deiner Buchpremiere, dass du einen großen Button mitbringst, einen Hit-Alarm, der immer dann gedrückt wird, wenn wieder so eine klassische Familiengeschichten-Trope das Geheimnis aus der Vergangenheit,
absolut, ja.
Die Nazi-Vergangenheit, das nicht drüber sprechen können, das Schweigen, der Alkoholismus, die Schuld, die Scham, all diese Dinge. Aber naja, den hast du jetzt zu Hause und kannst ihn dann ja jederzeit gemeinsam mit der Nebelmaschine, die auch nicht zum Einsatz kam.
Oh, die Nebelmaschine abfeuern. Ist so toll, sage ich dir wirklich. Ich habe die ja mit Katharina, meiner Tochter, ausprobiert, und ich habe dir das Video geschickt. Wir haben uns wirklich kaputt gelacht, und ich sage dir, ich sage das jetzt dir und ich sage das unseren HörerInnen, die Nebelmaschine wird auf alle Fälle am 3. Juni zum Einsatz kommen.
Ja.
Alina, ich habe fünf Liter
Flüssigkeit.
Nebelflüssigkeit. Ja. Und ich habe natürlich auch.
Das muss weggewohnt werden.
Das muss weggedampft werden. Das muss gemeinschaftlich mit der sexy und bodenständig Gemeinde muss das weggeatmet werden.
Das ist schon auch so dieser spezielle Geruch, der ist schon auch irgendwie toll und verheißungsvoll. Auf jeden Fall.
Das ist so schön, weil das ist tatsächlich, ich habe mir das dann angeguckt, weil ich auch dachte, was passiert eigentlich, wenn das bei mir im Koffer ausläuft? Lösche ich dann so einen ganzen ICE aus oder versaue ich einfach nur meinen schwarzen Anzug? Mhm. Es handelt sich einfach nur um Glykol. Also um dieses irgendwie nochmal besonders mit so einem gereinigten Wasser versetzte Frostschutzmittel. Und das schließt dann auch wieder den Kreis zu die Architektin, weil es gab ja in Berlin in den 70er Jahren nicht nur den großen
Ja.
Kreiselskandal, sondern auch den Skandal, dass mehrere, es mindestens ein Berliner Senator, der irgendwie einen Weinhandel hatte, mit Glykol seinen Riesling gepanscht hat, um daraus Eiswein zu
Okay, na gut, dann wissen wir ja, was im Hause Räther demnächst irgendwie passiert im Keller, wenn du da deine
Also das, aber deshalb riecht es so gut. Darum hat es
Destille
diesen
aufmachst, ja.
Zuckerwatte-artigen Geruch, weil das eigentlich eine Art von Industriezucker
Geil.
ist, den wir uns dann gemeinsam. Ich habe es tatsächlich gegoogelt, weil meine Tochter Asthma hat und bevor ich hier das ganze Haus unter Nebel gesetzt habe,
Okay.
wollte ich halt einfach mal gucken, ob das eigentlich ungesund ist. Und wir hatten ja auch gefragt im Pfefferberg-Theater, ob wir das überhaupt dürfen. Es wurde nie darauf geantwortet, weil ich glaube,
Ja, ich glaube, am
jeder
Theater
Veranstalter weiß,
darf man ein bisschen Nebel machen.
man darf nebeln, so viel man will.
Genau. Sehr gut. Du könntest es jetzt natürlich in deine hier Wischwassertanks von deinem Auto füllen und dann ein bisschen Disco-Nebel machen, wenn du durch Hamburg fährst.
Das wäre richtig
Das ist
toll.
richtig super.
Ja, ich besorge mir auf alle Fälle, ich besorge mir, du hast überhaupt recht. Ich meine, das Tolle ist ja wirklich, dass diese Nebelmaschine halt, der Nebel ist das eine, aber sie
Ja, eben.
beleuchtet halt wirklich auch
Wie
den
gut
Nebel.
hätte
Und das
auch
ist
mein
schon,
Glitzer-Outfit ausgesehen in dieser Sache? Du,
Also wir
ja,
müssen
wir
das
werden
schon irgendwie noch
das wird
nachholen
nachgeholt.
und
Auf
das
jeden
wird sehr
Fall.
schön.
Hast du eigentlich eine Erklärung dafür, warum Disco-Musik so jetzt in der Popkultur heute, anders als zum Beispiel die 80er und die 90er und irgendwie ja auch alles, was vor den 70ern war, so überhaupt keine Rolle mehr spielt, beziehungsweise wenn, dann eigentlich wirklich nur noch so beim Dorfbums. Also wenn halt so in der Oldie-Scheune aufgelegt wird, dann wird Disco gespielt, aber es ist immer, dann es hat immer so einen Faschingsmoment. Also irgendwie, ja, wir ziehen jetzt nochmal unsere Schlaghosen an und unsere Polyester-Klamotte und dann dancen wir nochmal zu Disco. Aber dass es nochmal so ein richtiges Revival hat oder dass irgendwelche Remixe auf TikTok irgendwie steil gehen oder sowas, findet irgendwie nicht statt. Hast du dafür eine Erklärung? Warum das jetzt nur noch so Schlager-Move-Beschallung ist und eigentlich so ernsthaft gar nicht mehr vorkommt?
Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so sehe. Also, weil ich meine, okay, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, aber Daft Punk hatten ja dann wirklich diese riesen Kooperation nochmal mit Giorgio Moroder und Lucky und so weiter und die letzten beiden Dua Lipa-Alben und so. Ich glaube, dass schon dieser. Ich habe eher das Gefühl, dass es wieder mehr wird, je unausweichlicher irgendwie die Unannehmbarkeiten und die Unerträglichkeiten der Zeit werden. Aber du hast recht, also ist gerade so also wirklich diese ganz klassische Phase der, vor allem der frühen 70er Jahre, Boney M. und so, das sind leider wirklich, ja, das sind so ein bisschen Lachnummern oder so geworden, das stimmt.
Tja, eigentlich schade. Aber jetzt wir, du vor allem, nicht wir, du vor allem wirst jetzt den Anstoß geben für das große Disco-Revival. Und das finde ich super.
Ach
Du
ja, ich
wirst den
weiß
Munich
nicht,
Sound
aber.
nochmal ganz nach vorne pushen.
Ja, es war interessant. Also ich habe tatsächlich sozusagen dann die Buchpremiere oder meine erste Veranstaltung war in Leipzig auf der Buchmesse und ich habe mich dann auch schon gefragt, ob das eigentlich so vermittelbar ist, weil es ja schon immer so ein bisschen merkwürdig ist, wenn man mit so in Anführungszeichen historischen Romanen, die 100% und eindeutig in Westdeutschland spielen, wenn man dann damit in Sachsen, Thüringen, wo auch immer auftritt. Aber es gab dann echt super interessante Gespräche und worüber ich mir nicht so im Klaren war, weil ich mich halt wirklich einfach extrem jetzt auf München konzentriert habe. Also zumindest die ZuhörerInnen, die da waren und mit denen ich dann danach darüber gesprochen habe, die haben schon auch erzählt, also dass es echt so eine parallele Disco-Szene auch in der DDR gab in den 70er Jahren. Und es gibt tatsächlich auch so ein paar Sampler, die ich schon kannte mit so DDR-Disco-Funk und so. Ja, also es ist schon, weiß nicht, wie komme ich jetzt darauf? weiß es nicht, wie ich darauf komme.
Naja, das Futuristische und sozusagen der Zukunftsglaube oder so, der in der Musik steckt, das würde ja eigentlich sehr gut passen, dass das halt auch
total,
in der DDR
du hast total recht. Genau.
Prinzipiert und abgefeiert worden ist.
Ja, und wir müssen halt eigentlich diesen Zukunftsglauben und dieses Optimistische, das müssen wir halt von diesen ganzen Faschisten wie Elon Musk und so weiter zurückerobern und wieder in diesen Bereich des der sorglosen Zuckerwattigkeit und nicht der oh mein Gott, wir müssen die weiße Rasse auf den Mars retten Welt. Das müssen wir der irgendwie entgegensetzen.
Ja, du hast total recht. Vielleicht ohne die Girls, ohne den Sexismus, der da mitschwingt.
Total, ja. Das wäre schön.
Ich erinnere mich, ich habe dir irgendwann zu Weihnachten habe ich dir mal ein paar Platten geschenkt und da war auch eine dabei, die Munich Sound heißt, so ein Sampler, ich glaube vom Stern oder irgendwie sowas, als die noch so Plattensampler gemacht haben. Und da ist vorne auf dem Cover auch ein Girl drauf in eindeutiger Pose und aber auch so ein bisschen in so einem sexy Bayern-Outfit.
Und ich habe tatsächlich auch überlegt, also als ich jetzt zum Beispiel fürs Pfefferberg-Theater hätte sich das gar nicht geeignet, aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich diese Platte mitnehme nach Leipzig, als ich da gelesen habe und zeige in der Stadtbücherei. Aber als ich mir die dann morgens vor meiner Abfahrt hier angeguckt habe, also ich habe mich super gefreut, du hast mir auch tatsächlich die LP geschenkt, wo I Feel Love von Donna Summer drauf ist und Chaka Khan hervorragend, aber diese Munich
ist schon hart,
Stern Sampler, es ist zu krass, es ist einfach zu krass, vor allem weil diese junge Frau, du weißt auch wirklich nicht, ist die 15 oder 16 oder ist die 19, 20 ist sie nicht. Und es ist wirklich also das ist ein Kind. Es ist im Grunde ist ein nacktes Kind in einer Lederhose mit einem Filzhut abgebildet, um den Munich-Sound zu illustrieren. Es ist wirklich, es ist erschütternd. Ja,
also ich habe es auch, ich habe es wirklich als Rechercheobjekt gesehen, aber ich hatte schon auch ein schlechtes Gewissen, vor allem deiner Tochter gegenüber, als ich das in das große Räterhelfrich-Weihnachtspaket gesteckt habe.
Ja, es war ein interessanter Gesprächsanlass, ein teachable moment. Ja. Ist auch wirklich interessant, weil also dieser Sampler ist schon sehr krass, auch musikalisch, und ich habe dann tatsächlich, geguckt für meine Playlist, die ich gerne verlinke. Der Verlag hat mich darum gebeten, dass ich eine Playlist mache. Ob diese Tracks, ob ich die auf Spotify finde, aber ich glaube, von 10 von diesen Tracks, die auf diesem Sampler sind, die du mir geschenkt hast, sind 2 auf Spotify und die anderen sind vom Weltgeist der Geschmackspolizei einfach wirklich daran gehindert worden, überhaupt nochmal digitalisiert oder irgendwie aufgelegt zu werden. Das fand ich schon auch sehr bezeichnend.
Allerdings. Ja.
Danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit mir über meinen Roman Disco zu sprechen. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, danke, dass du mit mir nochmal über deinen Roman Disco gesprochen hast und mein Disco-Outfit wohlwollend betrachtet hast.
Herrlich.
Und ja, das wäre herrlich. Ich freue mich total auf den 3. Juni. Das wird super. Und auf den 24.
Ich mich
Juni.
Auch. Das,
und wir freuen uns, wenn wir da ein paar von euch sehen.
Unsere große Berlin-Tour.
Das wird super.
Und dann kannst du dann beginnt dein Disco-Top-Summer.
Dann, genau.
Da freue ich mich drauf.
Genau, Glitzer-Girl-Summer geht dann los.
Und nächste Woche reden wir wieder über ernsthafte Themen, und zwar über Titelauswahl für Romane und Romanprojekte.
Gute Idee.
Vom Arbeitstitel zum Titel und zurück, Fragezeichen.
Sehr gute Idee. Nächste Woche beginne ich den Podcast auch damit, dir nochmal ausführlich dafür zu gratulieren, dass du gerade den Deutschen Krimipreis, den Glauser, gewonnen hast für deinen letzten Lanowski-Roman.
Das habe ich heute versäumt. Darüber reden
aber man kann nicht so viele Highlights in eine Folge packen.
Ich weiß.
Aber das machen wir nächstes Mal.
Danke dir. Ich danke dir für deine Unterstützung und für die schönen Fragen. Und ich freue mich, nächstes Mal wieder über dich zu sprechen.
Na, mal schauen. Vielleicht kann ich es vermeiden. Bis dann.
Alles Tschüss. Gute. Mach's gut.